Wenn wir zum Beispiel Island anschauen, eine sehr kleine Bevölkerung mit kaum oder gar keiner Tuberkulose in der nativen Bevölkerung, sind 100% der Tuberkulosefälle Migranten von außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. Wenn man sich dann aber im Vergleich Großbritannien anschaut, sind es nur mehr 69,1%. Also man muss sich immer die genaue Situation des Landes natürlich ansehen. 2016 in Österreich gab es 634 Tuberkulosefälle und 42% waren von außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. Eine bessere Variante wäre zum Beispiel zu kombinieren das Thoraxröntgen auf aktive Erkrankung und dann entweder zum selben oder zu einem späteren Zeitpunkt entweder Blut- oder Hauttests zu machen, also den IGRA oder den Mendel-Mantoux, der dann insgesamt, vor allem wenn wir sie zusammen sehen, eine an die 90% Trefferquote erreicht. Und man hat die latente Tuberkulose auch gleich mit erfasst.
Die Diagnosestellung im Kindesalter auch hat ihre Tücken. Wir haben, Florian vorher erwähnt hat, Probleme mit den Symptomen, die sind sehr unspezifisch und sehr selten pathognomisch. Die kulturelle Erregernachweis gelingt wesentlich seltener im Kindesalter und auch die Röntgenuntersuchungen haben auch eine sehr geringe Sensitivität. Einerseits entsprechend der neuen WHO-Guidelines, die generell höhere Dosierungen werden jetzt empfohlen wie vor einigen Jahren. Diese Dosisempfehlungen basieren endlich auf pharmakokinetische Untersuchungen und Studien bei den Kindern. Vorher hat man einfach nur extrapoliert die Dosenberechnungen bei Erwachsenen.
Bei neuromuskulären Erkrankungen geht es hauptsächlich um Muskelschwäche. Das heißt, wir reden hier vom Floppy-Infant-Syndrom, von Muskelschwäche, die Schwierigkeiten haben zum Schlucken, mit Aspirationsgefahr, die noch nicht gut husten können, den Schleim nicht gut mobilisieren können, nicht gut hinausbekommen. Und da gibt es ganz aktuell, jetzt im Dezember 2017, von Engländern publiziert, beim Down-Syndrom, dass Kinder unter 2 Jahren mit Down-Syndrom ein 6,8-fach erhöhtes Risiko haben, einen schweren Verlauf einer RSV-Bronchiolitis zu haben. Ganz wichtig, und das weiß man, sind die sogenannten Sibling-Faktoren. Das sind Sibling-Faktoren, das ist, wie viele Geschwister die haben, Anzahl an Geschwister, das Alter an Geschwistern. Es ist so, dass bis zum 2. Lebensjahr an und für sich fast alle Kinder einmal eine RSV-Infektion durchgemacht haben. Ältere Kinder haben bei einer RSV-Infektion ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen, aber keine schweren Symptome. Das heißt, wenn das Baby ein Geschwisterkind hat, zum Beispiel im schulfähigen Alter, das auch eine Schule besucht, womit das Infektionsrisiko des Geschwisterkindes wiederum steigt, ist das ein deutlicher Risikofaktor.
Prinzipiell ist Asthma eine Erkrankung, die sich verändert im Laufe der Zeit. Und da ist es ganz besonders wichtig, immer wieder die Patienten zu reevaluieren und zu schauen, was braucht dieses Kind, dieser Jugendliche zu dem Zeitpunkt. Das kann sich nämlich wirklich deutlich ändern. Und daher ist es auch wichtig, die Patienten alle paar Monate wirklich wieder zu sehen, weil es ist entscheidend, dass sie die Dosis an Medikamenten bekommen, die sie zu dem Zeitpunkt beschwerdefrei macht. Und diese Dosis, die sie brauchen, kann sich ändern. Dann gibt es in der Pädiatrie eben die eine Möglichkeit, bei einem allergischen Asthma ein Omalizumab, also ein Anti-IgE, zu geben. Das ist sozusagen auch für die Pädiatrie frei. Was ist hier die Idee? Das ist ein Stoff, der eben sich an das IgE dran setzt, es inaktiviert, ein humanisierter monoklonaler Antikörper bindet und verhindert, dass dieses IgE sich an die Mastzelle setzt und hier zu einer Ausschüttung führt. Das ist eine personalisierte Therapie.